Ja, bevor wir dazu kommen, über unsere eigenen Erfahrungen von Zusammenarbeit zu sprechen, hatten wir überlegt, ein Beispiel euch zu präsentieren, was auch zeigt, wie weitgehend, wie essentiell letztendlich diese Frage der Zusammenarbeit ist. Das Paar, was hier zu sehen ist, ist bekannt unter dem Namen Robert Kappa und Gerda Taro. Beide lernten sich 1934 in Paris kennen. Kappa aus Ungarn kommt, Gerda Taro aus Leipzig 1933 geflohen, und beide würde man heute wahrscheinlich nicht kennen, wenn sie sich da nicht über den Weg gelaufen wären in Paris. Kappa noch unter dem Namen André Friedmann und Gerda Taro unter dem Namen Gerda Pororühle. Das Interessante ist, dass eigentlich erst diese Begegnung, Gerda Taro, jemand, die wahrscheinlich in anderer Weise als Kappa zu dieser Zeit sozusagen Gesellschaftswissen hatte. Sie kam ursprünglich aus Stuttgart, schon aus gehobenen Kreisen, macht im Prinzip erst sozusagen durch diese erfundenen Namen Kappa zu jemanden, wo Bildredakteure dann auch sich den Namen merken können und auch ihre eigene Imagination zu diesem Namen entwickeln. Und ich finde es sehr interessant, weil es ein Beispiel ist, wie sich zwei Personen in einer für sie jeweils existenziellen Situation, Taro führt ein sehr ärmliches Leben damals in Paris, neu erfinden. Und ich glaube, dass Zusammenarbeit, wenn sie glückt, immer für jeden Beteiligten auch eine Neuerfindung bedeutet.
Neuerfindung ist ein sehr gutes Stichwort. Als Werner und ich entdeckt haben, dass für diese neue Arbeit, die wir vorhaben, nämlich die Mona Lisen der Vorstädte zu fotografieren, war das kein Plan. Es war keine neue Erfindung. Also es war nicht so, dass wir das Gefühl hatten, wir haben jetzt, jeder von uns hat seine eigene Karriere gemacht unter seinem Namen, sondern es war eine mehr zufällige Situation, würde ich jetzt mal so ganz salopp sagen. Wir haben uns immer assistiert, Werner und ich. Also wenn ich einen wichtigen Job hatte, war er mein Assistent. Und wenn er einen wichtigen Job hatte, war ich seine Assistentin. Aber da waren die Rollen ganz klar verteilt. Also der eine sagt die genaue Belichtungszeit und der andere glaubt es hundertprozentig. Also diese Sicherheit, die man auch braucht in der Zusammenarbeit. Und der eine weiß, wann der andere einen Kaffee oder eine Zigarette braucht. Also diese wirklich sehr komfortablen Dinge, die haben wir also wirklich 30 Jahre miteinander, die hatten wir geprobt und haben sie auch praktiziert. Aber es war immer ganz klar, einer war der Chef, nämlich derjenige, der den Job hatte. Inhaltlich hat sich der andere nicht wirklich eingemischt, nur wenn also die Frage kam, du, ich weiß jetzt gerade nicht weiter, hilf mir doch mal. Dann ja, aber ansonsten war es ganz klar, wer das Sagen hat oder wessen Ideen da umgesetzt werden. Also wir haben, ich hatte die Idee, junge Frauen zu fotografieren, die sowas Zeitloses in den Gesichtern haben. Das gibt es ja, ne? Dass man also irgendwo in der Straße läuft, irgendwo ein Gesicht entdeckt und denkt, das ist wie aus der Zeit gefallen. Das ist nicht modern. Das ist zeitlos, das habe ich schon tausendmal irgendwo anders gesehen. Und das hat so eine Faszination, das lässt dann einen nicht mehr los. Und da war es ganz klar, ich wollte also mit der Großformat fotografieren, ich hatte noch nie Großformat fotografiert vorher. Ich brauchte also Hilfe, also ich brauchte jemanden, der mir auch hilft beim Tragen und so weiter. Wir waren in Reykjavik, da haben wir begonnen. Und der erste Tag, als wir da fotografiert haben, war es am Abend anders als sonst. Also wir haben einfach gemerkt, dass einfach jetzt beide Stimmen wichtig sind für die Arbeit. Und dann haben wir einfach beschlossen, wir machen das jetzt mal zusammen. Und haben auf diese Eitelkeit auch verzichtet, zu sagen, die Arbeit ist von mir oder die Arbeit ist von ihm, sondern wir wussten einfach, die Arbeit wird besser, wenn wir sie gemeinsam machen. Und da war es auch logisch, dass wir unter einem Namen arbeiten. Also es war nicht geplant, es hat sich ergeben. Und das wäre gut, wenn du jetzt mal blätterst. Das ist nicht ganz, danke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zusammenarbeiten ohne die Großformatkamera. Also bei der Großformatkamera ist es so, man muss den Raum vorher festlegen, die Kamera steht auf dem Stativ, man muss sich entscheiden, welchen Hintergrund. Man muss alle technischen Dinge vorher entschieden haben, ja. Und das haben wir also gemacht. Wir haben vorher probiert in Berlin technischen Parameter ausgetestet, ja. Das haben wir gemeinsam gemacht und dann haben wir vor Ort einfach irgendwann gesagt, okay, lass uns über den Hintergrund diskutieren und dann haben wir jemanden angesprochen, auch das war in Absprache, also mit dem anderen. Ja, und so ist die erste gemeinsame Arbeit entstanden. Und ich weiß es einfach. Ich hätte sie nicht alleine machen können und Werner hätte sie auch nicht alleine machen können. Weil es gibt ja manchmal so die Frage, hätten die das nicht auch alleine gekonnt? So, nee, hätten wir nicht. Es funktioniert nur deswegen, weil wir uns beide zurücknehmen als Persönlichkeiten oder in unserer Eitelkeit vielleicht und
aber die Sache geht. Aber nehmt ihr euch da zurück oder ist es wirklich eine Zurücknahme oder ist es weniger jeweils von dem Einzelnen, damit es zusammenpasst?
Es ist erstmal weniger und es gibt dann Diskussionen, es gibt Auseinandersetzungen. Und dann wird es wiederum mehr. Aber erstmal nimmt man sich zurück, um auch zu hören, was hat der andere für eine Sicht darauf. Kannst du mal blättern? Ja, danke. Und das war eine ganz klare, ästhetische Entscheidung bei dieser Werkgruppe. Wir wussten ganz genau, wie wir da formal rangehen. Das also immer, dass immer der Hintergrund eine gewisse Unschärfe hat, das war alles ausgetestet. Also darüber mussten wir vor Ort überhaupt nicht mehr diskutieren. Das hilft ja auch, wenn man so ein ästhetisches Konzept hat. Da kann man sich wirklich ganz stark auf das Inhaltliche konzentrieren. Hier eben, wie gesagt, auf den Ausdruck der jungen Frauen, die wir da angesprochen haben, denn es ist ja niemand gecastet von den Frauen, sondern wir haben vor Ort jemanden gefunden und haben sofort das umgesetzt, das gilt gemacht. Also wir haben uns nicht verabredet, sondern sofort drum gebeten, dass sie sich hinsetzen. Sie sitzen alle auf einem Stuhl und insofern hat uns das geholfen und das finde ich jetzt wichtig, dass ich das betone, weil bei den anderen Arbeiten, die wir gemeinsam gemacht haben, war es wiederum anders. Da komme ich nachher drauf. Ja, aber ist
okay. Müssen wir wieder umschalten?
Für mich ist Zusammenarbeit im Prinzip wirklich die Arbeitspraxis, die meinen Alltag bestimmt. Also es gibt sehr wenige Dinge, die nicht in Zusammenarbeit passieren. Das ist im Verlag ganz klar. Wir haben einmal 2009 ein Buch rausgegeben, Liner Notes, wo wir über unser Selbstverständnis auch geschrieben haben. Und da taucht der Satz auf, um ein Buch zu machen, muss man zwei sein. Also es geht sozusagen gar nicht allein, sondern es gibt immer jemanden, der an der Arbeit mit beteiligt ist. Und was heißt Zusammenarbeit, welche Eigenschaften sind dafür wichtig? Ich fand interessant, Ute, dass du gesagt hast, ihr habt das geprobt, weil ich glaube, dass Zusammenarbeit immer ein performatives Moment hat, dass man das einüben muss, also dieses Moment des Einübens, weil es etwas bedeutet, auf jemand anders zu reagieren, mit Frustration auch zurechtzukommen, sich stören zu lassen, auch Vertrauen zu haben auch. Das heißt auch, sich selbst auch in eine Situation einzubringen. Was, glaube ich, auch wichtig ist, ist Konfliktfähigkeit, also Konflikte auszuagieren, also sich auch streiten können, was, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft auch ist, wenn man zusammenarbeiten will, wenn man sich nicht streiten kann, wenn man Hemmung hat, sozusagen Konflikte auszuleben, ist es, glaube ich, sehr schwer zusammenzuarbeiten.
Na, wir können auf dieses da.
Ja, das ist sozusagen so eine alltägliche Situation. Das ist bei uns im Verlag. Es sind in der Regel, also inzwischen sind wir 8 Personen, die tagtäglich in dem Verlag auch arbeiten, aber oft sind auch Künstlerinnen und Künstler da, Leute, die uns besuchen kommen, Leute, mit denen wir an Projekten arbeiten. Und es ist permanent in unterschiedlicher Weise Zusammenarbeit, die auch immer mit Verlässlichkeit, mit Vertrauen zu tun hat. Genau, das ist Anne König und Markus Dresen, mit denen ich zusammen 2001 Spectrobooks gegründet habe. Und das Erste, was wir gemeinsam gemacht haben, ist eine Zeitschrift gewesen, Spectro Cut and Paste. Und wir hatten, als wir begonnen haben, den Plan, diese Zeitschrift dreimal im Jahr herauszugeben. Das ist am Ende nie öfter als einmal im Jahr rausgekommen, aber es war für uns selbst, die damals am Anfang standen, auch unser Leben finanzieren mussten, dieses Projekt finanzieren mussten, auch andere Arbeiten gemacht haben, etwas wie ein permanenter Workshop gewesen. Und ich glaube, dass eine geradezu ideale Situation ist, um Zusammenarbeit auch einzuüben, ist dieser Moment, wo man aus der Schule raus ist, zusammen etwas beginnt, weil es einfach auch in dieser Zeit eine Vertrauensbasis entstanden ist, die wahrscheinlich in dieser Art und Weise nicht später im Leben nochmal entstehen kann. Also weil wir wirklich von Anfang an Dinge gemeinsam gemacht haben, auch gelernt, mit den anderen mitzudenken in der Arbeit. Also auch zu wissen, an bestimmten Stellen, wenn Formfragen nicht gelöst sind, dass der jeweils andere vielleicht diese Lücke später füllen wird.
Also diese Praxis, drum streiten, um das Beste dann irgendwie zu finden.
Genau, das Beste zu finden. Und letztendlich auch, das ist auch etwas, was ich nach vielen Jahren Zusammenarbeit denke, dass eine bestimmte Form eben genau diesen Konflikt am Ende auch trägt. Also dass die Form, die aus diesen Konflikten entstehen, eben komplexe Formen sind, die mehr sind als jeder einzelne von uns als Form auch gefunden hat. Also diese Bruchstellen, auch diese Spannung, die in Zusammenarbeit auch da ist, wird selbst Form. Und vielleicht spannendere Form, auch tragfähigere Form, als wenn man als Einzelner seine Formentscheidung trifft. Das nur als Beispiel, dass es eben auch in vielen Buchprojekten sind wir sehr intensiv auch eingebunden. Das ist ein Buch, was wir mit Erik van der Weyde gemacht haben über seine Bücher und da eben einen Tag im Studio, um seine Bücher zu fotografieren. Ein anderes Beispiel für eine Zusammenarbeit: Wir sind 2012 von Armin Peters gefragt worden, als er Intendant in Stuttgart wurde, das Erscheinungsbild für das Theater zu machen, und haben dann 5 Jahre lang mit diesem Ensemble sozusagen als man nannte uns immer erweitertes Ensemble, zusammen ein flüssiges Erscheinungsbild, ein bewegliches Erscheinungsbild entwickelt, was in jeder Saison auch Elemente variierte, veränderte. Und das war für uns als Verleger auch nochmal ein wichtiger Punkt, etwas auszuprobieren, was wir als erweitertes Verlegen oder erweitertes Publizieren bezeichnen, aus dem eigenen Feld, aus dem eigenen Alltag herauszugehen und da im Theater zu agieren. Und in gewisser Weise ist das, was Anne und ich dann bei F-Stop gemacht haben, auch ähnlich gewesen, dass wir als jemand, die eine sehr intensive editorische Praxis hatten, aber keine kuratorische Praxis, als wir da gefragt wurden, dann zweimal für F-Stop die Verantwortung auch übernommen haben und vieles von dem, was wir im Büchermachen gelernt haben, dann in den Ausstellungsraum auch gebracht haben. Ein letzter Aspekt, den ich immer auch als einen Aspekt der Zusammenarbeit mit nennen würde, ist die Art, wie man über Dinge zusammenarbeiten kann, also über Bücher im Prinzip einen Austausch haben kann, auch über eine indirekte Zusammenarbeit. Das heißt, auch mit Leuten, mit denen man nicht direkt zusammenarbeitet, einfach über eine Inspiration, über ein Aufgreifen eines bestimmten Formwissens, dann jemanden zum Teil der eigenen Arbeit auch werden zu lassen.
So, jetzt,
kannst du mir nochmal den Hinweis sagen, wann ich jetzt wieder mal...
Du bist jetzt dran.
Wechseln? Nee, muss jetzt nicht gewechselt werden. Oder doch? Doch, jetzt müsste es jetzt wechseln.
Seltsame Tage.
Also wir haben nicht wirklich geübt. Ja.
Wir improvisieren. Also das ist auch etwas Wichtiges, Improvisationsfähigkeit.
Ja. Das ist interessant, weil ich habe in der Vorbereitung jetzt für diesen Abend habe ich über Zusammenarbeiten nachgedacht und meine Diplomarbeit ist auch eine Zusammenarbeit und zwar mit Ines Tate-Kehler. Wir beide haben das Thema Zirkus fotografiert, allerdings jede mit ihrer eigenen Kamera, jeder auch nicht immer zur gleichen Zeit im gleichen Zirkus. Aber wir haben dieses Buch, heißt Zirkus, und es läuft unter dem Namen Ute Mahler und Ines Tate-Kehler, aber es ist kein Verzeichnis, von wem die Bilder sind. Weil das war uns damals überhaupt nicht wichtig und da kommt wieder dieses Gefühl von Vertrauen. Also ich habe ihre Fotografie wirklich sehr geschätzt und habe ihr vertraut und ihr ging es ganz genauso. Und deshalb war das möglich. Und ich habe wirklich heute gedacht, ja, das ist schon verwunderlich, nicht, dass man also ein Diplom, was ja ein ganz wichtiger Abschluss ist, dass man das einfach so gemeinsam macht. Und die Diplomverteidigung damals in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, da waren viel mehr Leute da als heute. Und wir waren wahnsinnig aufgeregt und haben beide gemeinsam da gesessen und haben uns in Fragen gestellt und wurden auch gemeinsam, wurde die Arbeit natürlich benotet.
Das ist auch bemerkenswert, glaube ich, von der Schule, dass sie so eine Qualifizierungsarbeit in der gemeinsamen Arbeit zugelassen hat.
Ich weiß nicht, ob wir es nicht richtig angemeldet haben. Es war, dass das Endergebnis war dann einfach so und dann musste das so sein. Ja. Ich glaube, wir haben das nicht wirklich großartig vorher an die große Glocke gehängt. Ja. Aber es ist schon erstaunlich. Also es war sozusagen meine erste Zusammenarbeit und das ist jetzt nicht das ist wirklich echt nicht so ein Wahnsinnsbuch. Es gibt ganz wirklich wunderbare Bilder von Ines und von mir auch, aber insgesamt ist das Buch noch so, klar, es ist so, man fängt gerade an, so über Fotografie so richtig nachzudenken und mit Fotografie zu arbeiten. Ja, und dann kommt die nächste Zusammenarbeit, ja, also auch wieder dieses, die Gruppe, dieses Gefühl, dass es gut ist, in der Gruppe zu arbeiten, aber in dem Fall, also von Ostkreuz, sehr viel offener. Wo bei Ostkreuz hat jeder seinen Namen und veröffentlicht unter seinem Namen, hat seine eigenen Themen und eigenen Handschriften. Da geht es mehr so um das Miteinander ist man stärker. Und es geht auch dieses Reden über Fotografie. Aber ansonsten ist jeder natürlich sein eigener Autor. Also das ist so, das begleitet mich irgendwie.
Da, da ist ja im Märchen, das Sechse kommen durch die Welt. Also ja, was ja eigentlich eine Ansammlung von Freaks ist, ja, die jeweils nur eine hyperspezielle Eigenschaft ja, ja, haben. Aber zusammen schlagen sie den König.
Genau. Ja. Schön, Sechse kommen durch die ganze Welt. Bei den seltsamen Tagen, das war die zweite, nein, es war die dritte Arbeit, die Werner und ich gemeinsam gemacht haben. Die zweite war über die ehemalige innerdeutsche Grenze. Da ging es um Spurensuchen an den Grenzanlagen. Die dritte Arbeit, das sind die seltsamen Tage. Und das ist ein ganz anderer Prozess gewesen, weil es hier, wir hatten überhaupt keine ästhetische Klammer, sondern wir haben uns die Freiheit genommen und haben gesagt, es ist egal, wenn jedes Bild anders aussieht, sondern es geht um das, was uns auffällt, was uns wichtig ist. Und ich weiß, das macht es ziemlich schwierig, weil sie alle sehr verschieden sind, aber für uns ist es eine große Wertigkeit in den Bildern. Und zwar sind die unglaublich persönlich. Also das sind Bilder, die wir entdecken. Also wir nennen das so, es ist eine Exposition, aber nicht ins Unbekannte, sondern ins Bekannte. Das ist also in Deutschland fotografiert. Und wir haben die Exotik in Deutschland entdeckt. Aber nicht Exotik, vordergründige Exotik, sondern Dinge gefunden, die uns berührt haben, wo wir zwei, dreimal hingeschaut haben, weil irgendetwas in der Anordnung der Dinge war, die uns, wo ein Widerhaken war, wo irgendwas Besonderes war, wo eine Schönheit war, wo eine Hässlichkeit war, auf jeden Fall, wo ein Geheimnis war. Und da das ja sehr persönliche Erlebnisse sind, war es so kompliziert, ja, weil natürlich habe ich eine andere emotionale Lage als Werner, das ist klar. Und da waren die Auseinandersetzungen sehr viel komplizierter, weil da musste man über Gefühle reden. Aber es gab auch Motive, da hat dann einfach nur der eine gesagt, es ist mir sehr wichtig, wir machen das. Und dann wurde das gemacht, ja. Aber ich glaube auch, wir haben ganz viele oberflächliche Dinge, sind wir umschifft, weil wir vorher darüber geredet haben. Warum ist das jetzt ein wichtiges Bild für dich? Was ist es für dich, ja? Und das haben wir dann akzeptiert.
Das ist wahrscheinlich auch ein Aspekt von Zusammenarbeit, dass es immer ein Korrektiv gibt. Ja. Also dass es immer jemanden gibt, der einen permanent beobachtet und einem spiegelt, was man gerade tut, was man gerade entscheidet. Und sozusagen diese Spiegelung einen dann selbst auch nochmal in eine andere Situation versetzt, einerseits Entscheidungen zu treffen, aber gleichzeitig nochmal eine Ebene zu haben, die einen selbst als Entscheidenden sichtbar macht. Also ich finde das zum Beispiel in Familien sehr interessant. Also ja, gute Familien ist ja permanente wechselseitige Beobachtung und Kommentierung, ja, die einen in eine soziale Situation auch bringt, die einen auch stresst und stört, aber die einen an einen anderen Punkt kommen lässt, als wenn man jetzt einfach allein völlig in seiner Bahn sozusagen unterwegs ist.
Also das sind ja alles Dinge, die wir hier fotografiert haben. Das ist ja, die Bühnen, die Situationen sind menschenleer. Das heißt, wir konnten genau darüber nachdenken, was macht das jetzt, dieses Bild, wenn wir den Ausschnitt nehmen, wenn wir weiter weggehen, wenn wir dichter rangehen? Wie verändert sich das? Und auch da merkt man auch schon, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Und auch das Begründen, warum sollte man jetzt unbedingt diesen Ausschnitt nehmen und den Teil weglassen? Das ist gut, weil wenn man es aussprechen muss, werden die Dinge klarer und man merkt einfach, ob man jetzt irgendwelchen oberflächlichen Dingen auf den Leim geht oder ob es wirklich den Sinn hat, den man empfunden hat. Also das sind, bis auf diesen Weihnachtsbaum ist nichts inszeniert, sondern es sind wirklich gefundene Dinge. Aber der Weihnachtsbaum ist auch nur inszeniert, weil wir jeden Winter, also jeden Januar, verbrennen wir unseren Weihnachtsbaum im Garten. Und dann haben wir also in diesem Winter dann irgendwann mal gesagt, dann können wir auch ein Bild machen. Also auch hier haben wir wieder die gleiche Technik, also im Grunde ja mit in allen Arbeiten, die wir gemeinsam gemacht haben, verwenden wir die Großformatkamera. Und das ist interessant mit dem Copyright, mit dem, ja, wer macht das Bild? Es ist ja so, in unserer Gesetzgebung ist es ja so, wer auf den Auslöser drückt, der hat das Bild gemacht. Und das ist ja nicht nur jetzt eine ideelle Entscheidung oder Definition, sondern es ist ja auch eine finanzielle. Also derjenige, der das Copyright hat, der hat auch die Rechte und an der kommerziellen Verwendung, ja, oder Verbreitung. Wir haben uns entschieden, wir veröffentlichen diese Bilder unter einem gemeinsamen Namen, also Ute Maler und Werner Maler, also auch nicht Ute und Werner Maler, sondern weil jeder hatte ja von uns vorher schon wirklich eine große Reihe von eigenen Arbeiten geschaffen. Für uns ist das völlig egal, wer auf den Auslöser drückt, weil das Bild ist vorher schon entschieden.
Wie ist das bei der VG Bild? Musstet ihr euch dann unter diesem gemeinsamen Namen auch nochmal anmelden? Oder wie? Weil oft ist ja sozusagen bestimmte strukturelle Sachen, du hast erst gesagt, dass eben in bestimmten Formularen das gar nicht vorgesehen ist. Und oder wenn mehr als drei Personen an einem Projekt als Herausgeber da sind, sobald eine Besprechung kommt, wird es dann einfach eingekürzt, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, so viele Namen können in dem Artikel gar nicht auftauchen. So. Das ist, finde ich, interessant eben auch, weil es bestimmte Momente gibt, wo dann einfach genau diese Praxis der Zusammenarbeit überhaupt nicht vermittelt werden kann.
Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Werner, kannst du das? Weißt du das? Nee, ne? Wie bei Bildkunst wissen wir nicht. Ne? Aber auf jeden Fall, da zeigt sich jetzt schon die Arbeitsteilung. Werner kümmert sich um einige Dinge mehr als ich und ich kümmere mich um andere Dinge. Deshalb sitze jetzt ich heute hier, weil er das so ungern macht. Also den Part übernehme ich dann manchmal.
Genau, ich setze jetzt an der Stelle wieder ein, an der ich erst aufgehört habe und will an einem Beispiel zeigen, wie Zusammenarbeit etwas ist, was letztendlich oft auch als vernetztes Arbeiten passiert, weil bestimmte Etappen der Zusammenarbeit dann in andere Zusammenarbeiten auch wieder eingehen. Das ist eine Seite aus einem Buch von Laszlo Moholy-Nagy aus dem, ich glaube, 1926 ist es erschienen, trägt den Titel Malerei, Fotografie, Film, ein Bauhausbuch. Diese Strecke heißt Typofoto. Und das ist eine Form, mit der Buchseite umzugehen, die mich immer schon sehr fasziniert hat, weil hier etwas passiert, dass die Fläche der Seite in einzelne Teilflächen zerlegt wird. Teilflächen, die Texte und Bilder separieren, aber gleichzeitig dadurch, durch diesen Schnitt, etwas wie Montage auf der Seite zulassen. Es gibt sozusagen eigene Räume für diese Teile und gleichzeitig diese Möglichkeit, dadurch Assoziation herzustellen. Auch das ist etwas, was wir im Jahr 2017 aufgegriffen haben als Prinzip, als wir an einem Katalog für Alexander Kluge arbeiteten, der damals im Museum Folkwang in Essen eine erste große Museumsausstellung hatte. Und die Situation war so, dass Kluge in der Fondazione Prada im Frühsommer mit Thomas Demand und Anna Fiebrock eine Ausstellung machte und deshalb erst im Prinzip im Frühsommer dazu kam, an diesem Katalog auch zu arbeiten. Und in einer Situation, wo von dem Material selbst noch nicht viel da war, haben wir angefangen, eine Idee zu entwickeln, wie könnte dieser Katalog funktionieren, und hatten uns dann entschieden, und wenn ich uns sage, dann ist es die Gestalter Fabian Bremer und Pascal Storz und ich, den Katalog so zu unterteilen, dass auf der rechten Seite jeweils die Texte über Alexander Kluge zu lesen sind und auf der linken Seite Material aus seinen Texten, aus zwei Filmen, die im ersten Teil oben, im zweiten Teil unten sozusagen wie so ein Daumenkino mitlaufen. Und Kluge ist jemand, der dieses kooperative Arbeiten auch sehr verinnerlicht hat. Das war sehr angenehm, weil er auch jemand ist, der enorm gute Umgangsformen hat, und mit dem wir dann einerseits die Dropbox geteilt haben, also wir haben sozusagen in Dinge, die noch im Fluss waren, auch Zugriff gehabt und haben uns dann immer das rausgenommen, was uns interessant erschien. Und andererseits haben wir mit ihm ihn eingeführt in Skypen, sodass wir dann oft in der Arbeitsphase einmal pro Tag den Bildschirm zwischen Leipzig und München geteilt haben und gemeinsam Dinge uns angeschaut haben, was ihm sehr gefallen hat. Und was hier auch, glaube ich, sehr gut sichtbar wird, dass diese Arbeit von Kluge selbst sehr assoziationsfähig ist. Also das Material nimmt, sobald man das auf der Seite auch platziert, ganz interessante neue Verbindung auf. Und es ist sozusagen in der Ästhetik selbst dieses Konstellative auch drin. Das zweite Mal, dass wir F-Stop kuratiert haben, war 2018, und das Thema des Festivals war zerrissene Gesellschaft. Und wir haben bei diesem Festival mit diesem Formwissen, was aus der Arbeit von mit Kluge zusammen mit Fabian Bremer und Pascal Storz entstanden war, dann weitergearbeitet, weil uns dieses Prinzip auch sehr produktiv erschien. Und haben dann mit Wolfgang Schwärzler zusammen diese Festivalzeitschrift entwickelt und auch die Grafik in der Ausstellung. Und in diesem Festival haben wir dann auch deine Arbeit, dein Porträt zu Ibrahim Böhme gezeigt. Moment. Und es war ein Raum in dem Festival, ist eine Galerie auf dem Gelände der Spinnerei. Und wir hatten deine Arbeit für diesen Raum geplant und sind dann erst, als die konkrete Arbeit an dem Festival auch vor Ort begann, in den Raum rein und stellten dann fest, dass in der Zwischenzeit da ein großer Einbau in den Galerieraum stattgefunden hat. Also es gab so eine dreiteilige große Wand, wo klar war, die kann man nicht einfach so stehen lassen. Das würde in dem Raum nicht funktionieren. und sind aus dem, was wir im Vorfeld schon für die Ausstellung bedacht haben, dann an den Punkt gekommen, dass es interessant wäre, diese Reihe von 12 Bildern sehr klassisch zu hängen, aber sie auf der anderen Seite mit einer Art Essay zu flankieren. Und das ist, ich zeige, das ist wahrscheinlich dann in dem anderen Teil.
Also wir haben uns kennengelernt bei dieser Ausstellung oder im Vorfeld der Ausstellung. Und es war ein sehr großer Ausstellungsraum. Und die Arbeit über Ibrahim Böhme, die ich 1990 fotografiert habe, die besteht aus, ich glaube, 14 oder 15 Bildern. Und die Fotos sind 40 mal 50 im Format vergrößert. Und es gibt sie natürlich auch kleiner und ich zeige sie manchmal kleiner, aber ich zeige sie nicht größer. Weil in dieser Zeit, als ich das fotografiert habe, war es das Format. Und mir war klar, wenn jetzt diese 15 Bilder an dieser einen Wand hängen und der Raum ist ansonsten sehr präsent durch seine Leere, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Das hat mich am Anfang sehr unglücklich gemacht, weil ich habe ja noch gesagt, könnt ihr nicht noch jemanden dazu nehmen in den Raum? Weil
wir haben gesagt, wir wollen nur dich in diesem Raum.
Ja. Und ich war am Anfang, also ich habe noch nie so eine Form in einer Ausstellung für meine Bilder gehabt. Und ich war am Anfang skeptisch, weil man weiß ja auch nicht, ob diese Art, also diese viele Schrift, diese vielen Informationen, die auf dem Bild, auf den Wänden dort sind, dann hängen da auch noch so ein paar Vintage-Prints dazwischen, die ich aber nicht in die eigentliche Arbeit mit aufgenommen habe. Also es war alles total unsicher und ich war wirklich, das hat mir nicht so gut getan am Anfang, als ich, bevor ich es gesehen habe. Aber du warst überzeugt, oder?
Ich hatte da, glaube ich, schon die Erfahrung, dass es funktionieren wird. Also das ist ja auch oft, wenn man eine Zusammenarbeit macht, hier eben mit Wolfgang Schwärzler, dass klar ist, es ist Arbeit. Also es stellt sich nicht unbedingt von selbst her.
Ja.
Aber wenn man Probleme bearbeitet, die sich ergeben, wird man zu einem guten Ergebnis kommen.
Ja, aber ich meine, wir kannten uns ja noch nicht. Wo sollte das Vertrauen herkommen? Ja. Aber jetzt mal lieber. Jetzt hast du für ganz lange Zeit. Aber ich muss sagen, die Ibrahim Böhme Serie. Wer kennt heute noch Ibrahim Böhme? Das war vor 30 Jahren. Ja? Also diese Zeit ist ja wirklich sehr schnelllebig. Damals war es ein überall bekannter Name. Der war Spitzenkandidat der SPD Ost für die ersten demokratischen Wahlen 1990 im März. Aber heute weiß das keiner mehr. Und das sind gute Bilder, das ist keine Frage. Aber die sind besser, wenn man weiß, den gesellschaftlichen Hintergrund. Das ist dann wirklich fünfmal besser, zehnmal. Und dadurch, dass jetzt diese Informationen hier sind, und zwar als Splitter, also ich bin nicht gezwungen, ganz viel zu lesen, sondern ich kann mir das raussuchen. Ich kann sagen, ich lese nur das oder ich kriege wahnsinnig viel Neugier und Lust, weiterzulesen. Also das fand ich toll, diese Offenheit, die Möglichkeit, sich Informationen zu holen.
Ja. Und es ist in gewisser Weise ja auch ein Doppelporträt geworden, weil wir in dem Material, was dann an der Wand zu sehen war, sehr viel aus Gesprächen mit dir genommen haben, wo dann deine Situation im Jahr 1990 auch in diese Beschreibung mit einfließt. Also du erzählst darüber, wie du ihn fotografierst, aber es wird gleichzeitig klar, an welchem Punkt du in diesem Moment gestanden hast. Und du bist sozusagen in anderer Weise im, in dem Raum auch nochmal in dieser ganz konkreten Lebenssituation im Winter 1990 präsent. Was dann auch für sozusagen unsere jüngste gemeinsame Arbeit wichtig war, aus diesem F-Stop-Festival ist ein umfangreiches Buch entstanden, das Jahr 1990 freilegen. Und wir haben in diesem Buch diese Arbeit auch aufgenommen. Und es ist in dem Buch, glaube ich, die Strecke von 14 Seiten, die am Ende am dichtesten auch in der Montage geworden ist. Es sind noch einige Texte hinzugekommen, die in der Ausstellung nicht einbezogen waren. Und man hat einerseits hier die Möglichkeit, wenn man sich auf die obere Hälfte der Seite konzentriert, deine Arbeit auch sich anzuschauen, in sehr großen Aufnahmen auch für das Buch wirklich das Bild sich anzusehen, aber dann eben auch in dieser essayistischen Ebene, die unten drunter läuft, diese in sich brüchige Person Böhme, der gleichzeitig Oppositioneller und Stasi-Spitzel war, auch in ihrer letztendlich gesellschaftlichen und individuellen Tragik verstehen zu können.
Also in dem Buch bin ich wirklich ganz glücklich, dass hier die Grafik verhältnismäßig ruhig ist. Weil das tut jetzt der Arbeit gut und auch dem Verständnis, was war diese Figur Böhme, ist der ein Beispiel für viele und was war überhaupt damals in dieser Zeit los. Und das wird alles wunderbar klar und die Fotografien stehen auch in einer gewissen Ruhe.
Und in gewisser Weise ist, um hier den Schlusspunkt zu machen, dass eine Zusammenarbeit zwischen dir, dem Grafiker Wolfgang Schwärzler, Moholy Notch und dem Herausgeber.
Also, wir müssen das nicht weitermachen. Achso, nee, wir haben noch. Das müssen wir nicht zeigen. Oder du kannst vielleicht. Nee, muss man nicht. Oder wie viel Zeit haben wir denn noch?
Wir haben noch.
Fünf Minuten. Okay.
Oder wenn du.
Ich kann doch, wir können noch mal die ausgewählten Bilder aus der letzten Arbeit von Werner und mir zeigen, der Kleinstadt. Das war wiederum nochmal eine andere Arbeitsweise, weil hier haben wir so verschiedene Genres gemischt. Wir haben Porträts, wir haben Situationen, wir haben Porträts von Häusern. Also ich würde es ungern als Architekturen bezeichnen. Und wir haben, und Stillleben haben wir, ja. Und da würde man ja denken, gut, der eine ist, weil man weiß ja aus den vergangenen Arbeiten, was wir bisher gemacht haben, der eine ist vielleicht im Porträt stärker und der andere ist in den Stillleben stärker. Das ist völliger Quatsch. Ja? Also ich habe wirklich wahnsinnig viel über Stillleben gelernt in dieser Arbeit, weil ich es völlig neu sehen wollte und auch musste. Und umgekehrt, Werner hat auch viel über Porträt gelernt. Also es war wieder eine ganz neue Arbeit und ich habe jetzt wahnsinnig Lust, mal eine Stilllebenarbeit zu machen. Also insofern gleicht keine Arbeit, die wir gemeinsam gemacht haben, wirklich der anderen, außer dass drei davon in Schwarz-Weiß sind. Dann gibt es ja den Ausbrecher mit den seltsamen Tagen in Farbe. Wir entscheiden uns immer, welche Werkzeuge wir benutzen und welche für die Arbeit das Beste sind. Okay.
Wir sind jetzt fast am Ende und hatten uns überlegt, ganz zum Schluss, nachdem wir uns eine Dreiviertelstunde unterhalten haben und abwechselnd gesprochen haben, einen kleinen Text gemeinsam zu lesen. Ein Text, der mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, der beginnt mit Gesetzt, wir hätten als Menschen produziert, ein Text von Marx. Wir lesen den jetzt einfach. Gesetzt, wir hätten als Menschen produziert. Jeder von uns hätte in seiner Produktion sich selbst und den anderen doppelt bejaht. Ich hätte erstens in meiner Produktion meine Individualität, ihre Eigentümlichkeit vergegenständlicht und daher sowohl während der Tätigkeit eine individuelle Lebensäußerung genossen, als im Anschauen des Gegenstandes die individuelle Freude, meine Persönlichkeit als gegenständliche, sinnlich anschaubare und darum über allen Zweifel erhabene Macht zu wissen. Zweitens, in deinem Genuss oder deinem Gebrauch meines Produkts hätte ich unmittelbar den Genuss sowohl des Bewusstseins in meiner Arbeit ein menschliches Bedürfnis befriedigt, also das menschliche Wesen vergegenständlicht
und daher dem Bedürfnis eines anderen menschlichen Wesens seinen entsprechenden Gegenstand verschafft zu haben.
Drittens, für dich, der Mittler zwischen dir und der Gattung gewesen zu sein, also von dir selbst als eine Ergänzung deines eigenen Wesens und als ein notwendiger Teil deiner selbst gewusst und empfunden zu werden. Also sowohl in deinem Denken wie in deiner Liebe mich bestätigt zu wissen.
Viertens, in meiner individuellen Lebensäußerung unmittelbar deine Lebensäußerung geschaffen zu haben, also in meiner individuellen Tätigkeit unmittelbar mein wahres Wesen, mein menschliches, mein Gemeinwesen bestätigt und verwirklicht zu haben. Unsere Produktionen wären ebenso viele Spiegel, woraus unser Wesen sich entgegenleuchtet.
Wow, also das hätte keiner besser machen können als ihr, glaube ich. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch, liebe Ute, lieber Jan. Wir eröffnen jetzt die Frage-Antwort-Runde und ich hätte direkt mal eine Frage. Und zwar, also Künstlerduos gab es ja eigentlich die ganze Zeit. Bechers, Nothelfers, um nur mal ganz kurz ein paar Namen zu nennen, aber auch Nico Krebs, Tayo Honorato, Cortes und Sonderegger sind jetzt die jüngeren Künstlerduos oder wie sagt man, kreative Kooperationen von oder künstlerische Kooperationen von kreativen Partnerschaften. Was würdet ihr jetzt jungen Künstlern, jungen Fotografen mit auf den Weg geben, die sich zu einer künstlerischen Zusammenarbeit zusammentun? Also ganz knapp, jetzt nicht ausführlich.
Willst du anfangen? Fang du mal an.
Na, was ich wichtig finde, dass man also so wichtig Arbeitsteilung auch ist, dass man nicht an den Punkt kommt, wo man sagt, du bist für das verantwortlich und ich bin für das verantwortlich und dann wird es zusammengebaut, sondern dass es wichtig ist, auch sich permanent zu stören. Also sozusagen, dass die Bahn des anderen immer wieder zu unterbrechen. Weil erst durch diese Unterbrechung passiert etwas, was dann eben auch eine gemeinsame Qualität ist. In dem Moment, wo man sagt, okay, wir fahren auf zwei Bahnen nebeneinander her, ist, glaube ich, zumindest das Potenzial, was Zusammenarbeit auch für jeden hat, einfach noch überhaupt nicht erschlossen.
Ich finde, man sollte überlegen, warum muss man jetzt gemeinsam arbeiten? Und wenn man sich das beantworten kann, wenn man also weiß, dass die Arbeit besser wird, wenn man zu zweit oder zu dritt arbeitet, oder dass es einem auch Mut macht und auch, also nicht nur jetzt Mut macht, sondern einem auch wirklich immer wieder pusht, ja. Also wir kennen das ja alle selber. Wir brauchen auch manchmal jemanden, der einen drückt und der einem sagt, komm, mach weiter, es geht schon. Wenn man wirklich der Meinung ist, dass eine Arbeit das braucht, dann finde ich das richtig, drüber nachzudenken, jemanden zu finden, der in so einen Dialog mit einem tritt. Denn es ist ein Dialog. Und ein Dialog, das beinhaltet das mit dem Stören. Ja? Es beinhaltet aber auch, dass es einem eine Sicherheit gibt. Also ich meine, man braucht auch manchmal eine Bestätigung, ja, dass es richtig ist, der Weg, den man jetzt geht. Und in einer gemeinsamen Arbeit ist ja niemand stärkere Kritiker als der Partner, ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und auch der Arbeit wirklich zuträglich.
Ja, die Sicherheit kann auch darin bestehen, dass man sich selbst weniger kontrolliert, weil man das Vertrauen hat, dass der andere das tut und dadurch einfach auch mit sich experimenteller umgeht in dem Moment.
Ja, also ich meine, man denkt auch weiter. Man sieht weiter, man hört weiter und man denkt weiter. Und das ist ein wahnsinnig großer Gewinn.
Gibt es noch andere Fragen? Wir reichen gerne das Mikrofon weiter. Gar keine. Dann, wenn keiner...
Ja, mich interessiert mal, wie der Prozess war, speziell, glaube ich, für die seltsamen Tage, weil wie habt ihr die Ideen entwickelt für die Fotos oder wie sind die Fotos überhaupt zustande gekommen? Also bei den anderen beiden Projekten ist es ja relativ klar und die seltsamen Tage sind so, ihr habt irgendwie Orte gefunden, die euch interessiert haben, aber wie war der Prozess dahinter und wie seid ihr da rangegangen?
Ich kann auch das nehmen. Also es war viel komplizierter bei den seltsamen Tagen, ja, weil man hat ja kein Ziel. Also man weiß ja nicht, wo man hinfahren soll. Man kann ja nichts recherchieren, sondern es ist eine reine visuelle Arbeit. Also man zieht los und guckt und sieht und findet, ja. Und das ist auch so wieder zurück zu den Anfängen der Fotografie, dieses nämlich entdecken und festhalten, was man sieht und fühlt, ja. Und das hat es ein bisschen schwierig gemacht, weil es ist klar, man packt das, die Kamera ins Auto. Ja, wo fährt man hin? Fährt man jetzt nach rechts, links oder hoch, runter? Dann, wenn man sich entschieden hat, wo man hinfährt, dass man also sagen wir mal in den Norden fährt, ja, wo hält man an? Und wenn du dann ausgespiegen bist, ja, gehst du dann rechts, links? Also das ist dieses Suchen, ja, das ist dieses wirklich Suchen. Und irgendwann haben wir uns frei davon gemacht, weil wir einfach wussten und vertraut haben, wir werden schon etwas finden. Und man findet manchmal dann die Dinge, die stärker sind und dann wiederum schwächere. Also das ist halt, es ist halt so, aber es ist einfach ein wunderbares Erlebnis gewesen, dieses Entdecken, ja. So war es. Aber es war schwieriger als alles andere.
Wie viele Kilometer seid ihr gefahren?
Wir zählen das nicht. Weil das würde irgendwie uns dann vielleicht doch, ich weiß nicht, dann würde man vielleicht vernünftiger werden. Ich habe keine Ahnung.
Mir fällt da eine Sache ein, auch eine äußerst produktive Zusammenarbeit über viele Jahre, Merce Cunningham und John Cage, die dann Zufallsoperationen in diese Zusammenarbeit auch mit eingebaut haben, um diese Entscheidung auch ganz woanders hin nochmal delegieren zu können. Ist vielleicht auch etwas, wo man gute Praxen auch aufgreifen kann.
Also wenn keine weiteren Fragen sind...
Ja, vielleicht ist mir es jetzt entgangen, aber ist bei dem Projekt im Gegensatz zu der Diplomarbeit, ist es dann so, oder bei euren gemeinsamen Projekten, dass die Fotos aufgeschlüsselt sind nach Namen, also wer ist Ute und wer ist Werner, oder habt ihr euch dann entschieden, das doch eben einzeln aufzuschlüsseln? Jetzt seid ihr ja in einer Beziehung, das ist ja, glaube ich, auch nochmal anders, als wenn man als Kollegen oder Kollegin vielleicht zusammenarbeitet, wo man sich nicht so gut kennt. Trägt man dann bestimmt die Meinungsverschiedenheiten weiter in die Beziehung und wie löst man das dann? Und dritte Frage, nach so einer gemeinsamen Arbeit, fotografiert man dann anders, wenn man einzeln weiterarbeitet? Du hattest ja schon angedeutet, jetzt bist du interessiert am Stillleben, das hat sich da so raus ergeben. Ist man dann bereichert oder ist man eigentlich erleichtert, dass man dann jetzt sich nicht mehr absprechen kann, soll, muss, auseinandersetzen kann? Oder wie empfindet man das dann?
Also, ich habe keine Ahnung, wie das wäre, wenn wir jetzt nicht schon so ewig zusammen leben würden. Ja, ich kann das so schlecht sagen. Ich kann nur sagen, dass also unser Leben, unser gemeinsames Leben immer Großteil unserer Gedanken ging um Fotografie, ging um die Arbeit. Und ich habe keine Ahnung, wie das wäre, aber einfach zu beantworten ist, also wir veröffentlichen nur unter diesem gemeinsamen Namen, also kein Mensch weiß, wer dieses Bild gemacht hat, doch alle wissen, dass es Ute Maler und Werner Maler gemacht haben. Also wir haben es gemeinsam gemacht, ja. Und wenn ich jetzt das gerade so vorhin salopp mit den Stillleben gesagt habe, das werde ich vielleicht so in 5 Jahren mal anfangen oder in 4. Also jetzt machen wir noch mal, wir haben jetzt wieder gerade eine neue Arbeit begonnen, die wird sich bestimmt über 2-3 Jahre hinziehen. Und dieses Einzelarbeiten habe ich jetzt erstmal in die Ferne geschoben, weil ich einfach dieses Vergnügen und dieser Mehrgewinn, den ich so empfinde ich das, dass ich den noch eine Weile halten möchte. Ich hoffe, es geht Werner auch so. Ich weiß nicht, jetzt habe ich bestimmt einige Fragen überhaupt nicht beantwortet, aber es waren so viele. Okay.
Kann man denn mehr zu dem neuen Projekt erfahren?
Naja, wir sind ja immer kleiner geworden im Grunde genommen. Wir haben uns ja in den ersten, die Mona Lisen haben wir in Europa fotografiert. Ne? Da sind wir also im Norden Europas, im Osten, im Westen und im Süden gewesen. Und Berlin als Zentrum von Europa haben wir einfach so für uns behauptet. Aber dann sind wir immer kleiner geworden. Die seltsamen Tage waren in ganz Deutschland. Nein, wir sind dann in Deutschland geblieben. Ja. Und jetzt machen wir eine Arbeit über, wie bitte? Nicht verraten. Ja, also es ist super, Werner, ja. Aber das ist, wo wir sehr viel reisen in Europa und wo es ganz wichtig ist, dieses sich verlassen können auf den anderen und auch diesem sich selbst vertrauen. Also ich vertraue Werner, er vertraut mir und wir vertrauen uns beiden, dass wir schon die richtigen Bilder für das finden, worüber wir so lange nachgedacht haben. Ja.
Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort.
Schön, ne? Oder Schlusssatz. Vielen Dank.